Die Sache mit der Freude. Überall quillt sie aus den Lautsprechern. Aber ist das echte Freude? Wie bekommen wir Freude? Vielleicht so: eine Einkaufsmeile auf Florida vor Weihnachten, ein Chor mit rot-weißen Weihnachtsmützen, schunkelnd, tänzelnd, singt amerikanische Weihnachtslieder. Freude für mich? In der Halle des Hotels Sunflower ist eine Krippe aufgebaut. Maria, Josef, das Kind, die Waisen, Ochs und Esel. Und Josef hämmert auf einem elektronischen Xylophon Stille Nacht. Adventsfreude? So? Und können wir uns überhaupt noch freuen? Angesichts der Klimakatastrophe, die wohl wieder nicht abgewendet worden ist, angesichts der Finanzkrisen, verursacht durch wenige Habgierige, himmelschreiende Fehlentscheidungen der Politiker, auch in unserem Lande, angesichts der bewusst aufgekündigten Solidarität mit den Ärmsten in der Gesellschaft, angesichts von Terrorismusgefahr, von Hungerkatastrophen rund um den Globus. Die Sache mit der Freude. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist eine fragwürdige Angelegenheit. Große Freude, wie soll ich sie erleben? Ich bin hohl, abgearbeitet, nervös, ohne Perspektive, keinen Boden unter den Füßen. Am Horizont fehlt der Silberstreif. Gehetzt, müde. Große Freude. Nach außen demonstriere ich Gelassenheit. Ich als Christ Adventhoffnung. Und tatsächlich habe ich Angst. Nach außen jubelnd, jauchzend, locker. Im Innersten völlig fertig. Aber wie gut, dass wir uns anstecken lassen können. Wie gut, dass wir uns haben, dass es eine Begegnung untereinander gibt, dass wir Familien haben, in denen wir zusammenhalten können. Aber Freude, wie ist das mit der gleichbleibenden Freude? Müssen wir vielleicht mehr Stimmung haben? Müssen wir uns damit ein wenig betäuben, vielleicht auch religiös betäuben, also mit ein paar gefühlvollen Weihnachtsliedern, mit ein paar Brocken der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Hirten, Engel, Maria und das Kind. Da einmal alle innere Freudlosigkeit und Spannung und Ungewissheit überdecken. Freude muss immer eine Ursache haben. Freude braucht ein gut Stück Passivität. Ich muss etwas bekommen, um Freude erleben zu können. Freude, die allem Volk, allen Leuten geschehen soll. Oder wie die Botschaft sagt, euch wurde der Heiland geboren, passiv empfangen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich kann Freude haben, wenn sie ausgelöst worden ist. Freude kann ich nicht produzieren, jedenfalls auf Dauer nicht. Du musst dir etwas schenken lassen, damit du dich wieder freuen kannst. Selbstgemachte Freude ist Selbstbetrug. Und deshalb müssen wir uns wieder etwas schenken lassen. Deshalb sind wir heute hier, um über die Freude nachzudenken, zu reden, die uns im Wort Gottes begegnet ist. Auch wenn wir das Wort gelesen haben, bitte ich doch, dass wir Zephania 3 noch einmal aufschlagen. Dieses Wort in einem sehr kleinen Propheten, ein Prophet, den man bequem in einer Dreiviertelstunde durchlesen kann. Und dazu würde ich eigentlich auch raten, weil wir dann die Spannung in diesem Buch sehr deutlich verspüren. Auf der einen Seite dieser Gerichtsprophet mit harten Worten, mit einer klaren Botschaft, mitten in einer Situation hinein, die eigentlich nicht schlimmer sein kann. Und am Ende dann dieses Wort, dieser Psalm. Jauchze, Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Zion. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Und dann vielleicht noch wenigstens die Verse 19 und 20. Siehe, zur selben Zeit will ich mit all denen ein Ende machen, die dich bedrängen, und will den Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln und will sie zu Lob und Ehren bringen in allen Landen, wo man sie verachtet. Zur selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln, denn ich will euch zu Lob und Ehren bringen unter allen Völkern auf Erden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, dass auch diese vier Imperative am Anfang, also bei Luther jauchze oder genauer übersetzt, ja, jauchze, juble, freue dich, frohlocke, diese geballte Fülle von Befehlen mir nicht viel hilft. Auch nur ein Quäntchen mehr Freude in Jesus Christus, in Gott, in mir selbst zu haben. Ich habe den Eindruck, dass ich da möglicherweise noch mehr dem Krampf verfalle. Nun mach doch mal ein fröhliches Gesicht. Wie viel hilft das auf Dauer? Aber könnten wir es vielleicht so versuchen, dass wir mit der Freude, die wir haben, uns gegenseitig potenzieren in dieser Freude, indem wir hinausgehen und die Menschen einladen und ihnen sagen, kommt herein, damit ihr Freude habt. Ich bin in Kyoto, habe einen jungen japanischen Kollegen dabei. Ich will wenigstens ein Stück Japan kennenlernen. Und wir kommen an einem Einkaufszentrum vorbei. Und da sehe ich, dass 5 oder 6 Japaner, fein gekleidet, die Hände zusammengelegt, ein so schönes japanisches Lächeln, das eben nur die Japaner produzieren können auf dem Gesicht, sie ständig beugen, herunter, wieder nach oben, jedem in die Augen gucken. Und ich frage, was ist denn das? Ja, sagt er, das sind die Angestellten des Kaufhauses. Sie blicken dir in die Augen und bitten dich, dass du reinkommst und etwas kaufst. Wäre das die Lösung? Wir ziehen uns fein an, Schwestern und Brüder, treten hinaus auf die Grindelallee und lächeln die Leute an. Verkäuferfreundlichkeit nennt man das. Aber das ist keine Hilfe. Missionarische Hilfe ist das nicht. Ich muss erst selbst die Freude haben, bevor ich hinausgehen kann. Was sollen denn die Leute denken, wenn man mit einem pessimistisch heruntergezogenen Mundwinkel durch die Welt läuft? Wie wollen wir dann unsere Botschaft an den Mann, an die Frau bringen? Aber die Realität ist doch, dass auch wir, die glauben und hoffen, so wenig von der Freude erleben, die eigentlich unser Leben bestimmen müsste. Und trifft das nicht auch auf unsere Gottesdienste zu? Auf die Tatsache, wie wir uns bewegen in unseren Kirchen und Kapellen? Wir bemühen uns um Würde, um wohlgesetzte Worte, um angemessene Lautstärke, vielleicht sogar noch um sabbatliche Kleidung, um einen Blick, einen wohltuenden Händedruck. Aber geht es euch manchmal auch so, dass ihr hereinkommt und ein beklemmendes Gefühl habt? Hermann van Veen hat einen Text geschrieben und diesen Text auch in der Öffentlichkeit präsentiert. Gott kommt nach Hause. Er öffnet das Fenster und lüftet sein Häuschen. Und er blickt auf das Dorf hinab. Und ich will euch diesen provokativen Text auch einmal vorlesen. Und das Erste, was Gott auffiel, war, dass mitten im Dorf während seiner Abwesenheit etwas geschehen war, was er nicht kannte. Mitten auf dem Platz stand eine Masse mit einer Kuppel und einem Pfeil, der pedantisch nach oben wies. Und Gott rannte mit Riesenschritten den Hügel hinab, stürmte die monumentale Treppe hinauf und befand sich in einem unheimlichen, nasskalten, halbdunklen, muffigen Raum. Und dieser Raum hing voll mit allerlei merkwürdigen Bildern. Mütter mit Kindern, mit Reifen überm Kopf und ein fast sadistisches Standbild von einem Mann an einem Lattengerüst. Und der Raum wurde erleuchtet von einer Anzahl fettiger, gelblich-weißer, triefender Substanzen, aus denen Licht leckte. Er sah auch eine höchst unwahrscheinliche Menge kleiner Kerle herumlaufen mit dunkelbraunen und schwarzen Kleidern und dicken Büchern unter müden Achseln, die selbst aus einiger Entfernung leicht modrig rochen. Komm mal her, was ist das hier? Was das ist eine Kirche, mein Freund. Das ist das Haus Gottes, Freund. Aha, wenn das hier das Haus Gottes ist, Junge, warum blühen dann hier keine Blumen? Warum strömt dann hier kein Wasser? Und warum scheint dann hier die Sonne nicht, Bürschchen? Das weiß ich nicht. Sind wir diese muffig, modrig riechenden Christen? Ist unser Blick auf ein sadistisches Bild geheftet? Haben wir dicke Bücher unter müden Achseln? Und dann, wenn das hier das Haus Gottes ist, warum blühen keine Blumen? Warum fließt kein frisches Wasser? Warum scheint hier nicht die Sonne? Freude, große Freude, Realität. Die Realität ist, dass man Freude nicht produzieren kann, nicht spielen kann, sondern dass die Freude eine Ursache braucht. Dass es einen Grund geben muss, weshalb ich mich freuen kann. Und deshalb lasst uns noch einmal zu Zephania zurückkehren. Der Schluss des Propheten Zephania ist ein Jubelpsalm. Der Grundton ist unbändige Dankbarkeit darüber, dass Gott, der starke Held, sein Volk nicht allein lässt, sondern dass er es führt und aus der Geschichte heraushebt. Wer Geschichte so deutet, zeugt von unerschütterlichem Glauben. Der ist zu beneiden. Ja, das waren noch Zeiten damals. Nichts von der Hektik unserer Tage zu spüren, wirtschaftliches Gleichmaß, wenn auch auf niedrigem Niveau, orientalische Ruhe, wohltuende Langsamkeit. Aber nein, so ist das nicht. Zephania hat in einer der aufregendsten Perioden der spätalttestamentlichen Zeit gelebt. Das Reich von Assyrien ging den Bach runter. Es brach zusammen, Sturz Ninives 612, Allgemeinwissen. Kurz vorher, 20 Jahre vorher etwa, hat Zephania gelebt. Es herrschte in Israel ein gottloser König. 55 Jahre Manasse, das war eine furchtbare Zeit für gläubige Menschen. Denn es galt, sich anzupassen oder unterzugehen. Entweder du machst mit oder du bist draußen. Danach kam Ammon, der regierte nur kurze Zeit und wurde umgebracht. Und danach kam sein Sohn, 8 Jahre, Josia, 8 Jahre alt, Kindkönig, der sich aber profilierte als Wiederentdecker des Gesetzes Gottes. Das war keine einfache Zeit. Und mitten in diese Zeit hinein, in der assyrischer Gestirnskult im Lande herrschte, die Menschen also nicht mehr vor Gott standen und sich von Gott führen ließen, sondern abhängig waren von den Konstellationen der Gestirne. Die Gestirne machen die Menschen und nicht Gott regiert die Welt. Eine chaotische Zeit. Kanaanäisches, heidnisches Brauchtum regierte, herrschte in Israel. Und wiederum Anpassung, Anpassung, Anpassung ist die Parole. Das ging bis in die Kleidung hinein. Lest Zephania. Und dann falsche Propheten traten auf. Nicht von Gott geschickt, sondern finanziert von anderen. Und sie brachten dann je nach Auftraggeber gute oder schlechte Nachricht. Und schließlich Gewalt und Ungerechtigkeit macht sich breit im ganzen Lande. Zephania ist einer der wenigen sehr sozialkritischen Propheten, die Missstände anprangern und sagen, so geht es nicht, wenn wir Volk Gottes sein wollen. Wie kann ein solcher Mann viermal zur Freude aufrufen? Dabei ist Zephania kein Mann, der träumt, sondern der sehr, sehr realistisch seine Botschaft verkündigt. Er ist kein Scheuklappenglaubender, der auf den Himmel starrend, Halleluja singenderweise und mitten durchs Chaos seiner Welt marschiert, sondern Zephania, eingebettet in seinem Psalm, erwähnt sehr wohl und sehr kritisch die Dinge seiner Zeit. Er spricht von Feinden, er spricht von Schmach. Und er sagt, dass glaubende Menschen immer Außenseiter sind. Dass glaubende Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Dass sie Schmach tragen, vielleicht damals Tributleistungen zahlen mussten, vielleicht Sklaverei erdulden mussten. Israel drohten damals zwei Alternativen, beide furchtbar. Entweder sie wurden zerrieben zwischen den Großen der Welt oder in der Anpassung verloren sie ihre Identität und wurden nicht mehr unterscheidbar unter den Völkern ihrer Umgebung. Die Lage, in der wir heute stehen, als Randfiguren in der Gesellschaft betrachtet, darüber hinaus persönliche Not, Not in unseren Arbeitsteams, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, über die wir vielleicht nicht reden, wie viel Kummer, Einsamkeit, Missverständnis, Verletztsein bestimmt unser Handeln, unsere Reaktion. Wieso kann man dann jauchzen? In der Mitte unseres Abschnittes ist von Furcht und Resignation die Rede. Zweimal übrigens von Furcht die Rede. Das heißt also, der Ruf nach Freude ist nicht einfach ins Blaue hinein, sondern der hat einen Kontrast, die Situation, in der man lebt. Und ich kann Zephania sehr gut verstehen. 2000 Jahre ist er alt, der Zephania, der da von der Not redet, von der Einsamkeit, von der Isolation gläubiger Menschen spricht. Und dass es da keinen Sinn hat, große Worte zu machen, nur keine positivistische Schwärmerei, nur kein Scheuklappen-Christentum. Die Realität ist mitten dabei. Und dann der Trost. Lass deine Hände nicht schlaff herunterhängen. So steht es wörtlich da. Und wenn ich dann an die mangelnde Ausstrahlungskraft in meinem Leben denke, dass ich vieles aufgegeben habe, die Gesellschaft, in meinem Herzen manchmal auch meine Schwestern und Brüder. Und manchmal, ich gestehe es, geht mir auch die Adventfreude verloren. Und also wieder die provokative Frage, wieso kann ich dann Freude, Jubel empfinden? Und Zephania geht noch einen Schritt weiter. Er spricht von denen, die in der Festversammlung ferngeblieben sind. Er spricht von den Hinkenden, den Zerstreuten. Die Ferngebliebenen, das müssen wir erklären. Israel hat zu einer Festversammlung eingeladen, wahrscheinlich zu einem Wallfahrtsfest. Und dann ziehen sie alle hinauf nach Jerusalem, nicht? Auf diesen Berg, aus der ganzen Umgebung, mit diesen Wallfahrtsliedern um den Psalm 120 herum sind sie dokumentiert. Und dann gibt es aber welche, die nicht dabei sind. Sind sie verbannt? Sind sie ausgeschlossen? Haben sie sich in sich selber verkrochen und leiden an der Festgemeinde und wollen oder können nicht dabei sein? Auch heute gibt es viele Möglichkeiten, der Einladung zum Fest der Begegnung nicht zu folgen. Und es ist so leicht, die Ferngebliebenen, die in sich Verkrochenen zu vergessen. Und dann die Hinkenden, von Hause aus natürlich bildlich zu verstehen. Sie sind da, sie sind nicht ausgeschlossen, aber sie sind nicht da in voller Kraft. Etwas ist krank, sie gehen ihren Weg, aber eben als Behinderte. Vielleicht, weil sie so vieles in der Festgemeinde stört. Dahergesagte Plattheiten, Nachrede, gelegentlich Kälte, Aufgeblasenheit, so viele unwichtige Dinge, Mücken, Elefantendiskussionen, die eigentlich überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. So viel Schlaffheit. Ich bin dieser Hinkende. Ich bin da, aber nicht in voller Kraft. Und vielleicht begreifst du, dass du auch zu diesen Hinkenden gehörst, dass du in dieser Genossenschaft von Glaubensbehinderten da bist, aber eben nicht in voller Kraft und also nicht die volle Freude, Adventfreude, die Aufforderung erleben kannst, die Zephania, die Adventsbotschaft vermittelt. Die Gruppen, die da Schmach tragen, die Resignierenden, die Behinderten. Such dir aus, wo du bist. Ich bin vielleicht in jeder dieser Gruppen. Und dann Vers 14, jauchze, frohlocke, freue dich, sei fröhlich. Ich verkündige euch große Freude. Das ist ein Faktum, was dahinter steht. Das hat nichts mit meiner seelischen Verfassung zu tun, nichts mit einer Saison, Adventssaison, nichts mit dem Weihnachtskrippengefühl, das nach ein paar Tagen wieder verflogen ist, sondern das hat eine Basis, die mich trägt. Es gibt Freude, die nicht unterzukriegen ist. Bei aller Nervosität, bei aller Arbeitsbelastung und Trauer, bei aller eingeengten Situation, eine tragende Kraft da, wo ich es vielleicht nicht vermute. Es ist über 50 Jahre her, da habe ich, um etwas Geld für Friedensau, wo ich studieren wollte, beiseite zu legen, in Wiesbaden auf dem Bau gearbeitet. Es war die schlimmste Arbeit, die man sich vorstellen konnte. Flüssigen Beton, damals gab es diese schönen Aufzüge noch nicht, die wurden dann in Karren da hochgefahren, die Etagen, nicht? Ich war vollkommen fertig am Wochenende. Und dann am Sabbat, dann sagten die jungen Leute in der Gemeinde noch, wir gehen heute Nachmittag ins Krankenhaus, kommst du mit? 17 Jahre, 18 Jahre ins Krankenhaus. Ich war froh, dass ich Ruhe hatte. Und dann nahmen sie mich doch mit. Und ich hatte den Eindruck, dass sie ganz begierig waren, dahin zu gehen. Wir kamen die Treppe herauf, standen vor einer Tür, Eiserne Lunge 2. Heinz, ein junger Mann, lag in dieser schnaufenden Maschine. Die Geräte waren damals noch so laut, dass man sich nur eingeschränkt unterhalten konnte. Und zwei dieser Maschinen standen in einem Raum. Wir brachten Blumen mit und er bat uns, die Blumen auf den Tisch zu stellen, damit er sie in seinem Spiegel sehen konnte, am Kopf. Er konnte nicht selber atmen, das musste die Maschine mitleisten. Und wir hatten uns darauf eingestellt, dass wir ihm erzählten von dem, was wir in der Gemeinde erlebt hatten, was die Jugend so unternimmt und dass da sich zwei junge Leute wahrscheinlich trauen lassen würden und versuchten, so kleine Witzchen zu erzählen. Und hinter ihm auf der Wand im Spiegel zu sehen, hing eine Postkarte. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und da war kein Mann, den wir aufrichten mussten, sondern da war ein fröhlicher Mensch, ich kann es nicht anders beschreiben, der seinen Frieden gefunden hatte und der eine Basis hatte und eine Gelassenheit lebte, die mich seitdem nicht wieder verlassen hat. Ich habe später erfahren, dass er noch viele Jahre in dieser Maschine gelebt hat und seiner Umgebung nur Freude und Hoffnung verkündete. Der Mann hatte etwas erhalten an tragender Kraft, an Freude, an Basis, was ihn sein ganzes Leben, sein schweres Leben, tragen ließ. Ich muss etwas bekommen, um mich freuen zu können. Freut euch, aber worüber? Was ist der Grund? Der Grund ist, in Zephania steht, der Herr richtet nicht länger. Er ist mitten unter euch. Fürchtet euch nicht. Ich bin nicht ausgeglichen. Ich bin häufig zerrissen, unruhig, ungeduldig, voller Sorge. Mancher würde an meinem Christsein zweifeln. Aber ich weiß es ganz genau, dass ich Grund zur Freude, zur Adventfreude habe, weil ich weiß, Jesus Christus ist um meinetwillen in diese Welt geboren worden, damit ich eine Perspektive habe. Und wenn Gott diesen Einsatz gewagt hat, dann gibt er mich nicht auf. Und wenn meine Sünde, meine Unausgeglichenheit, mein aufbrausendes Wesen auch mich und andere stören, ich habe diese tragende Freude. Das weiß ich sicher. Und darum zum Schluss die Verse 19 und 20. Der starke Herr ist bei dir. Adventfreude. Freude über das Ereignis in Bethlehem verhindert, dass unsere Hoffnung ohne Wurzeln verkümmert. Er ist bei dir. Er holt dich heraus. Und deshalb ist Advent Hoffnung auch Advent Gegenwart. Darum können wir hinausgehen mit seiner Kraft im Rücken. Daher brauchen wir keine Furcht zu haben, keine Resignation zu erleben, weil wir schon hier Freude haben, wenn auch Stationsfreude, vorläufige Freude, weil Gott es bewiesen hat in seinem Sohn Immanuel, Gott mit uns. Oder wie Zephania der Name sagt, den Gott schützt. Das ist unsere Erfahrung. Das ist die Erfahrung, die du mitnehmen kannst. Und deshalb am Ende diese Wende nach diesem furchtbar klaren, harten Wort des Zephania öffnet er gewissermaßen die Gefängnistore weit und die Leute der Gefangenschaft, die Zerstreuten kehren zurück, die Hinkenden springen, die Gefangenen laufen nach Hause, dass Gott so nachgeht, kann dich das nicht überwältigen? Ich hätte schnell aufgegeben. Ich hätte gesagt, ihr Hinkenden, ihr Ängstlichen, ihr Resignierenden, nun kommt schon oder lasst es eben sein. Aber Gott, er geht dir und mir nach wie einem trotzigen Kind, das sich auf die Erde wirft und schreit und sagt, ich kann nicht mehr. Und da kommt der Prophet und sagt, komm, lass dich heimbringen. Weil der Herr mitten unter uns ist, darum kann dieser Jubel Adventjubel für Gegenwart und Zukunft sein. Ich kann danken, Herr, dass du für mich gekommen bist, dass du da bist, dass du die Sorge vertreibst. Ich kann bitten, Herr, hilf mir, Hinkendem, Resignierenden, wieder auf. Und ich kann bitten, Herr, bring du mich heim. Amen.